SWR 1, der Sonntagmorgen mit Magdalena Knöller.
Endlich wieder Kaffee trinken oder essen gehen mit Freunden, das tut so gut. Natürlich mit aller gebotenen Vorsicht, ist klar. Und wir wollten von Mainzerinnen und Mainzern wissen, wie sie die aktuellen Lockerungen nutzen. Was genießen sie in Mainz gerade am allermeisten?
Kaffee trinken. In Cafés sitzen und Kaffee trinken, wenn mal die Sonne scheint.
Dass meine Tochter auch wieder in den Kindergarten gehen kann. Für sie ist es halt viel schöner und sie freut sich sehr. Morgen ist ihr erster Kindergartentag nach langer Zeit.
Ich freue mich drauf, wenn ich wieder mal schwimmen kann.
Ja, mit Menschen wieder in Kontakt zu kommen, mit größeren Gruppen. Das Leben in der Stadt ist. Und persönlich freue ich mich darauf, auch wieder mal in eine Sauna gehen zu können oder ins Schwimmbad.
Ich habe es genossen, wenn man unter Menschen gehen kann. Das ist ein befreiendes Gefühl.
Draußen essen wieder. Das ist das Schönste, wo ich mir denke, so ein bisschen die Sonne genießen zusammen und dann schön was essen.
Einfach so in ein Geschäft reingehen zu können, das ist schon das Glück pur.
Es ist kein Standard, dass eine muslimische Erzieherin in einem katholischen Haus für pflegebedürftige Menschen arbeitet. Merve Şentürk kann sich aber gar nicht mehr vorstellen, etwas anderes zu machen. Sie musste so manche Hürde nehmen, bis sie bei der Caritas am Quendelberg in Montabaur anfangen konnte, wie Christoph Bröder erfahren hat.
Merve Şentürk hat während ihrer Ausbildung zur Erzieherin viele Praktika gemacht. Da hat sie etwa im Kindergarten gearbeitet oder bei der Jugendhilfe. Beides hat ihr zwar Spaß gemacht, am Ende hat sie sich aber entschieden, mit pflegebedürftigen Erwachsenen zu arbeiten. Dass sie mal für die Caritas arbeiten würde, einen katholischen Wohlfahrtsverband, war dabei nie wirklich selbstverständlich.
Ich war schon in kommunalen Einrichtungen, ich war schon in katholischen, in evangelischen Einrichtungen. Und mir wurde immer gesagt, als Praktikant in einer katholischen Einrichtung darfst du arbeiten, aber später als Fachkraft nicht, weil ich halt Muslime bin.
Zunächst hatte sie über eine Leiharbeitsfirma in der Einrichtung der Caritas gearbeitet. Weil man dort aber so zufrieden mit ihrer Arbeit war, hat man sie nach einigen Monaten fest eingestellt. Dass sie Muslima ist, hat dabei am Ende keine Rolle gespielt. Ihre Freundinnen haben da aber zum Teil andere Erfahrungen gemacht.
Meine Freundinnen, die auch ein Kopftuch tragen, die auch Muslime sind, hatten auch schon schlechte Erfahrungen gemacht. Und ich fand das halt schade, dass man nur wegen der Religion dann eigentlich abgegrenzt worden ist in dem Berufsfeld.
Merve Şentürk ist daher sowas wie ein Unikat in ihrer Branche. Es gäbe Einrichtungen, die streng sind und außer Katholiken niemanden einstellen würden. Es gäbe aber auch Einrichtungen, die das lockerer sehen. Die sagen, dass der Mensch mit seinem Charakter und seinen Fähigkeiten im Vordergrund stehe, nicht dessen Religion. Merve Şentürk hat in ihrer Einrichtung zunächst unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Mittlerweile haben sich aber alle daran gewöhnt.
Also es kam schon ein Spruch, hat sie Krebs, weil ich ja die Kopfbedeckung da hatte. Und ich habe das denen erklärt und dann haben die es auch verstanden. Und dadurch, dass wir mit denen so gut zusammenarbeiten konnten mit den Menschen und die Harmonie auch gestimmt hat, sehen die das jetzt nicht mehr. Die fragen nicht mehr nach, warum trägst du ein Kopftuch? Die sehen das noch nicht mehr. Die sagen sogar, oh, hast du ja heute mal einen schönen Kopftuch an, eine andere Farbe, oh, rot steht dir ja.
My Girl. Hier geht's jetzt nicht um My Girl, sondern es geht um My Darlings oder meine Schätze. So heißt nämlich eine neue Ausstellung, die zeigt persönliche Schätze von Menschen mit Migrationsgeschichte. Der Anlass der Ausstellung, es ist jetzt 60 Jahre her, dass aus der Türkei, aus Italien oder Griechenland Schreiner, Maschinenschlosser, Bauarbeiter oder andere von Deutschland angeworben wurden. Was sind ihre kleinen Schätze?
Schätze, das sind Gegenstände, die die Protagonisten der Ausstellung von Meine kleinen Schätze mit ihrer Heimat oder der Heimat ihrer Eltern verbinden. Eine Kassette mit türkischen Liebesliedern, ein abgegriffenes altes Memory-Spiel, eine VfB-Dauerkarte oder Omas italienische Tomatensoße. Kein Gegenstand gleicht dem anderen. So wie Minas Ioannidis Feigenbaum auch keinem weiteren in Ingelheim gleicht. Denn dieser kommt wir selbst aus Griechenland.
Wir sehen einfach tolle Feigen, die nicht so oftmals hier finden kannst. Gibt es auch hier in Ingelheim unheimlich viele Feigenbaum, aber so einen Baum haben wir nicht.
Die Online-Ausstellung zeigt die Geschichten der Menschen, die genauso vielfältig sind wie ihre Herkunft. Ob in Texten, auf Fotos oder in Videos. Sie teilen ihre Geschichten und ihre liebsten Gegenstände. Neben den Schätzen, die Erinnerungen an die Heimat wecken, zeigen die Mitwirkenden auch, was sie mit Deutschland verbindet. Die Präsidentin des Landtags von Baden-Württemberg, Muterem Aras, kann zum Beispiel nicht mehr auf das gute deutsche Vollkornbrot verzichten.
Und ich gehe sogar so weit, dass ich wirklich, wenn ich in Urlaub fahre, egal wohin ich gehe oder fliege, es ist kein Witz, ich nehme mir mindestens 3 Laibe Vollkornbrot von meinem liebsten Bäcker mit in den Urlaub. Meine Familie lacht mich immer aus. Aber wenn ich dann dort bin, finden sie es alle toll, dass wir unser schönes, leckeres, deutsches Vollkornbrot dabei haben.
Die Geschichten, die hinter den Schätzen stecken, machen sie zu etwas Besonderem. So auch die Kassette von Safiye Arpads Mutter. Die türkischen Liebeslieder gaben ihr Kraft, um die Zeit zu überbrücken, bis sie ihrem Mann nach Deutschland folgen konnte.
Meine Mutter war ja alleine in der Türkei und hatte dann zwischenzeitlich 3 Kinder mit meinem Vater, der hier in Deutschland gearbeitet hat. Und die Hoffnung war ja immer noch, dass er irgendwann zurückkommt. Und in der Zeit haben diese Lieder meiner Mutter viel Trost gespendet, diese Zeit auch ohne ihn zu überstehen und viel Kraft zu schöpfen.
Es geht um das Gefühl von Heimat. Was hat man zurückgelassen? Was dazugewonnen? Die Gegenstände verkörpern genau das. Ein Stück ihrer Geschichte.
Immer mehr Kinder müssen schuften. Und damit meine ich jetzt nicht Spülmaschine ausräumen oder Hausaufgaben machen, sondern solche Arbeit, mit der die Kinder so Geld verdienen müssen, dass sie ihre Familie miternähren können. Das Kinderhilfswerk UNICEF und die Internationale Arbeitsorganisation ILO haben festgestellt, 2020 musste weltweit fast jedes 10. Kind so arbeiten, dass es für seine Entwicklung schädlich ist.
Sie waschen Wäsche, arbeiten als Straßenverkäufer, schuften in Betrieben, so wie hier in einer Autowerkstatt in Marokko. Oder sie schinden sich ab auf Baustellen, im Bergbau und vor allem in der Landwirtschaft. Weltweit 160 Millionen Kinder zwischen 5 und 17 Jahren mussten im letzten Jahr regelmäßig arbeiten, statt in der Schule zu lernen. So steht es in dem nun vorgelegten Bericht der Internationalen Arbeitsorganisation ILO und des UNO-Kinderhilfswerks UNICEF. Thomas Wissing, der sich bei der ILO in Genf als Teamleiter mit der Einhaltung von Menschenrechten in der Arbeitswelt beschäftigt, erläutert einen besorgniserregenden Trend.
Wir stellen jetzt fest, dass zwar die Prozentzahlen unverändert sind, also etwa 1 von 10 Kindern weltweit nach wie vor arbeitet, aber die absoluten Zahlen sind hochgegangen, weil die Bevölkerung gewachsen ist und weil eben auch mehr Kinder in Armutsverhältnissen leben, die dann eher zur Kinderarbeit führen.
Aus den Zahlen geht hervor, dass nicht überall auf der Welt die Entwicklung gleich ist.
In Asien vor allen Dingen sind die Zahlen stark zurückgegangen. In Lateinamerika haben wir auch nach wie vor einen relativ deutlichen Rückgang, während zum Beispiel in Afrika und in den arabischen Staaten die Zahlen für Kinderarbeit relativ stark angestiegen sind.
Dabei stufen die UNO-Experten etwa die Hälfte der Kinderarbeit als regelrecht gefährlich ein. Das heißt, die Tätigkeit beeinträchtigt die körperliche oder geistige Entwicklung der Heranwachsenden oder sie gefährdet sogar ihr Leben.
Zum Beispiel Kinder, die im Bergbau arbeiten unter sehr gefährlichen Bedingungen, Kinder, die Pestiziden ausgesetzt sind in der Landwirtschaft, Kinder, die irgendwo auf dem Bau unter Tage oder auch auf hohen Gerüsten rumturnen.
ILO und UNICEF gehen davon aus, dass im weiteren Verlauf der Coronavirus-Pandemie in Teilen der Welt die Einkommen vieler Familien sinken werden, etwa weil die Eltern ihre Jobs verlieren. Noch mehr Kinder würden dadurch zur Mitarbeit herangezogen werden.
Wir rechnen damit, dass durch die Pandemie etwa 9 Millionen zusätzliche Kinder noch in Kinderarbeit abrutschen. Und je nachdem, wie stark die sozialen Sicherungssysteme ausgeprägt sind, kann dieser Anstieg gestoppt werden oder neutralisiert werden. Oder er kann auch noch weit dramatischer ausfallen.
Neu gegen alt. So macht es eine türkisch-muslimische DİTİB-Gemeinde im Osten in Karlsruhe. Sie baut dort nämlich eine neue Moschee. Und damit die Platz hat, muss das alte Moscheegebäude erstmal weg. Rebecca Plies war vor Ort.
Die Fenster fehlen schon in dem weißen Industriebau zwischen Baumarkt und Drogerie. Die Räume sind komplett leer und entkernt. Ein orangener Bagger räumt schon erste Schuttberge weg. In gut einem Monat soll das Gebäude, die aktuelle DİTİB-Moschee in Karlsruhe, komplett verschwunden sein.
Wir haben geplant, 2 Jahre zu bauen, also abzureißen, anschließend unser neues Gebäude aufzuziehen. Wir sind ja dann eigentlich jetzt soweit.
Türkay Bolat glaubt fest daran, dass sie es schaffen, in 2 Jahren Bauzeit das 6 bis 7 Millionen Euro teure Projekt Moscheeneubau endlich abzuschließen und eine neue Heimat für die Gemeindearbeit zu schaffen. Mit einer 17 Meter hohen Kuppel, einem 28 Meter hohen Minarett und einer großen offenen Glasfassade. Auf 3 Ebenen soll die Moschee Platz für bis zu 700 Gläubige bieten. In der Zwischenzeit muss die Gemeinde ausweichen, aber die richtigen Räume sind noch nicht gefunden.
Wir suchen nach einer alternativen Möglichkeit, zumindest für die Freitage, damit wir wieder gemeinsam beten. Da sind wir weiterhin auch auf Hilfe angewiesen.
Trotzdem überwiegt die Aufregung und Vorfreude auf die neue Moschee. Der Baustart ist gleichzeitig auch das Ende zäher Verhandlungen und Widerstände. Eine Moschee mit mehreren Minaretten war im Gespräch. Die Kritik, vor allem seitens der Karlsruher CDU, teils massiv. Die Pläne wurden verändert, das verbliebene Minarett niedriger. Und dann im Herbst 2019 folgte die Baugenehmigung der Stadt.
Jeder weiß das, das war ein sehr schwieriger Weg, aber wir bedanken für die Karlsruher Bürger, die uns unterstützt.
Ömer Erdometz ist ein Urgestein der Karlsruher DİTİB-Gemeinde und steckt zusammen mit seinen Mitstreitern seit vielen Jahren seine Freizeit in die Planung der neuen Moschee. Nach jahrelangen Verzögerungen ist jetzt, während der Bagger langsam anfängt, das Gebäude abzutragen, der Baustart in greifbare Nähe gerückt. Für Türkay Bolat und seine Gemeindekollegen war seit der Baugenehmigung im Herbst 2019 die Finanzierung des Millionenbaus noch eine der größten Brocken. Vorwürfe über Auslandsfinanzierung aus der Türkei will er klar entgegentreten.
Das ist geritzt. Wir haben eine Finanzierung durch eine deutsche Bank, die ihre Zentrale in Frankfurt hat, auch genehmigt bekommen. Und wir sind froh, dass das auch problemfrei läuft.
Mitte Juli soll es dann den offiziellen Baustart mit allen Beteiligten auch der Stadt geben. Ob die 2 Jahre Bauzeit unter den aktuellen Bedingungen ausreichen werden, da ist sich Ömer Erdemetz nicht ganz sicher. Aber das sei für ihn auch nicht das Wichtigste.
Es ist immer schwierig, die Termine festzulegen und da einzuhalten. Aber mindestens hier wird ein ganz hübsches Gebäude stehen. Schmuckstück für Oststadt sein in dem Industriegebiet. Gemütliches, friedliches, offenes Gebäude wird sein. Jeder würde hier wie zu Hause fühlen.
Schweigen, theologisches Schweigen, das wird den beiden großen Kirchen in Deutschland zurzeit immer wieder vorgeworfen. Sollte es Gott geben, was für ein Gott ist das dann in einer Zeit, in der fast 4 Millionen Menschen an oder mit Corona gestorben sind? Die Kirchen geben darauf keine Antwort, so der Vorwurf. Dem ist Michael Hollenbach mal nachgegangen, unter anderem im Gespräch mit einem ehemaligen Pfarrer.
Das Bedauerliche ist, dass man den Eindruck hatte, die Kirche, insbesondere die kirchenleitenden Gremien, beschäftigen sich mehr mit Corona-Schutzverordnungen, als dass sie die Frage auch intensiv diskutieren, können wir eine Botschaft Gottes in dieser Corona-Pandemie entdecken?
Fragt sich Christian Wolf, ehemaliger evangelischer Pfarrer der Leipziger Thomaskirche. Die fundamentalistischen Ränder der Religionsgemeinschaften hatten schnell eine Antwort. Corona sei eine Strafe Gottes für einen allzu freizügigen Lebenswandel. Eine Position, die der Heilbronner Regionalbischof Ralf Albrecht nicht teilen kann. Aber auch für ihn hat es in der Pandemie Botschaften Gottes gegeben.
Also ich sehe 3. Das erste, haltet zusammen. Wenn ihr gegeneinander geht, dann werdet ihr diese Krise nicht überwinden. Das zweite ist, besinnt euch. Was ist euch wirklich wichtig? Und das dritte ist, wie kommt ihr da raus? Also ich bin zutiefst davon überzeugt, dass in diesen Anforderungen, dass darin die Botschaft Gottes immer wieder verpackt ist.
Allerdings sei es den Kirchen während der Pandemie nicht immer gelungen, diese Botschaft Gottes zu vermitteln, räumt der Heilbronner Regionalbischof selbstkritisch ein.
Auch die Kirche selber war vielleicht viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt und sollte neu sich zu Gott hinwenden und auf Gott besinnen.
Aber wer ist dieser Gott überhaupt? Nur noch die Hälfte der Deutschen gab bei einer Meinungsumfrage an, noch an einen Gott zu glauben. Viele Menschen suchen eher nach etwas Transzendentem. Selbst unter Kirchenmitgliedern hat sich das Gottesbild gewandelt, sagt die katholische Theologieprofessorin Julia Knob.
Wir sind gerade in einer ganz starken Veränderung, Transformation von Religion. Und ich glaube, dass viele kein personales Gottesbild für sich entdecken können, aber etwas muss es ja geben, etwas Transzendentes.
Das Bild eines personalen Gottes, eines Vaterunser im Himmel, verblasst immer mehr. Selbst bei Katholikinnen und Katholiken. Weniger als ein Drittel von ihnen glaubt noch an einen persönlichen Gott.
Was wir im Moment merken, ist, dass so ganz stabile Gottesgewissheiten eigentlich zerbrechen und es unter Glaubenden wie unter Nichtglaubenden Suchbewegungen gibt und sehr vorsichtige, also sich antastende Bewegungen, um diesen Gott neu zu entdecken.
Und diese Suchbewegungen nach etwas Transzendentem dürften sich bei vielen während der Pandemie noch einmal intensiviert haben.
Musik kann plötzlich Emotionen aus einem rausholen, selbst dann, wenn man ganz tief in einem irgendwo ein Gefühl oder eine Erinnerung verbuddelt hat. Die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz hat vor kurzem ihr Publikum gefragt, wann, wer, welche Musik hört. Und daraus hat sie dann eine Playlist gemacht. Bevor es um die geht, hat mein Kollege Thilo Eickhoff in Ludwigshafen erstmal nachgefragt, was kann Musik eigentlich noch?
Ich glaube, Musik kann ganz heilende Wirkung haben, aber auch manchmal ein bisschen verstärkende Wirkung. Also wenn man traurig ist und traurige Musik hört, kann man manchmal auch in seiner Trauer versinken.
Musik ist für mich ein Freiheitsgefühl, sich mit Freunden zu treffen, mit Menschen unterwegs zu sein und einfach den Tag zu genießen.
Zum Beispiel, wenn ich traurig bin, höre ich ganz oft 2, 3 bestimmte Lieder, die dann in Dauerschleife laufen und das muntert mich dann immer auf.
Wenn ich meinen Lieblingssong höre, der ist von den Red Hot Chili Peppers, Snow. Das Gitarrenintro. Jedes Mal kriege ich gute Laune, wenn ich das höre.
Es gibt offenbar keine Situation im Leben, zu der es nicht auch den passenden Soundtrack gäbe. Und diese Vielfalt spiegelt sich auch in der Diskussion wider, die die Staatsphilharmonie mit ihrer Idee im Netz angezettelt hat, sagt Intendant Bert Fehlmann.
Wir haben so Konstellationen, da kommt irgendwie Christa Berg vor, da kommt Edith Piaf vor, da kommt Tchaikovsky vor, was man jetzt in unserem Kontext sicherlich vermuten würde. Aber uns hat eben wirklich interessiert, Menschen zu erreichen, die jetzt nicht von Anfang an sagen, ah ja, Vivaldi.
Über 150 Leute haben mitgemacht, haben ihre Vorschläge gepostet, über die Vorschläge diskutiert, sie bewertet und so entstand nach und nach eine Playlist.
Wir haben das Ganze gegliedert in 9 verschiedene Symptome und eines der beliebtesten Symptome war natürlich der Liebeskummer und unter der Rubrik gab es eine ganz besondere Breite an Vorschlägen, zum Beispiel John Williams' Krieg der Sterne oder natürlich auch ein romantischer Schinken wie Tchaikovsky.
Wir haben uns auch mal umgehört in der Innenstadt von Ludwigshafen und tatsächlich Liebeskummer und Musik, das gehört offenbar zusammen.
Ja, ich denke mal, bei Liebeskummer hilft sicherlich auch irgendwelche deutschen Lieder, wo man sich mit dem Text verbunden fühlt.
Oh, gib mir mein Anzug, du warst meine Liebe, gib mir mein Anzug.
Flugzeuge im Bauch, Liebeskummer, das ist halt das, was man so querbeet hört. Das ist eigentlich was Schönes, das baut einen wieder auf quasi. Man kann damit den Schmerz besser verarbeiten.
Kommt halt immer auf Emotionen an so. Und je nachdem, was für eine Lebenslage ich mich befinde, höre ich dann auch dementsprechend so die Musik.
Das eine mit dem schönes Leben, das war Abschluss wegen meinem Ex.
Ich wünsche dir noch ein geiles Leben.
Was hört denn der Intendant der Staatsphilharmonie Beat Fehlmann selbst bei Liebeskummer?
Schwierig. Ich glaube, hier wäre ich eher bei Tchaikovsky.
Ein Mann, der bei Liebeskummer Tchaikovsky hört, rümpft der nicht auch ein bisschen die Nase, wenn er dann plötzlich eine Playlist vor sich liegen hat, wo irgendwie Christa Berg oder der Soundtrack zu Star Wars auftauchen?
Man kann natürlich trefflich drüber streiten, was jetzt schlechte oder was gute Musik ist, aber so ist ja auch das Leben, so bunt.
Kommende Woche, da ist es wieder soweit. Am Dienstag und Mittwoch findet das SWR Medienforum Migration statt. Das gibt es mittlerweile seit über 30 Jahren. Dort schauen Journalisten, Politikerinnen und Wissenschaftler alle 2 Jahre darauf, was sich getan hat bei Menschen mit Migrationsgeschichte in Deutschland und wie es ihnen hier geht. Dieses Mal ist das Thema Teilhabe in der Einwanderungsgesellschaft. Wo genau da der Fokus liegt, wollte ich von meiner Kollegin Anna Coxido wissen. Sie organisiert nämlich das Ganze. Teilhabe, das ist ja ganz schön ein weiter Begriff.
Das ist in der Tat ein weiter Begriff. Wir haben das ein bisschen eingegrenzt. Es geht bei uns um die Frage, wer sitzt am Tisch? Wie wird entschieden? Wer darf mitgestalten? Das ist eine Frage, die auch wirklich sehr, sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund beschäftigt. Das ist ja auch eine Frage, die wichtig ist für das demokratische Miteinander, dass nämlich alle vertreten sind. Und wir reden darüber, wie Karrieren von Menschen mit Migrationsgeschichte aussehen. Wie kommen sie voran? Es gibt eine Untersuchung dazu. Also im Durchschnitt sieht es so aus, dass beim Aufstieg bei den Eliten circa 10% Menschen mit Einwanderungsgeschichte sind. Dabei ist aber ihr Anteil bundesweit 26%. Und wenn wir auf unser Sendegebiet schauen, dann sind es ja über 1/3 in Baden-Württemberg und etwa 26-27% in Rheinland-Pfalz. Das wird auch als ungerecht empfunden, auch von der Bevölkerung. Und das stellen wir vor.
Das heißt, verstehe ich Sie richtig, der Fokus ist auf den Jobchancen von Menschen mit Migrationsgeschichte. Das heißt, Sie haben es immer noch besonders schwer in Deutschland, den Job zu machen, den Sie eigentlich machen wollen.
Es geht bei uns dieses Mal um den Aufstieg. Es geht nicht nur darum, welchen Job bekomme ich, wie steige ich ein. Anhand von Beispielen zeigen wir dann eben auch, wie das gelingen kann oder welche Karrierenhindernisse es geben kann. Also beispielsweise haben wir Muhterem Aras, die Landtagspräsidentin von Baden-Württemberg. Sie hat ja momentan das höchste Amt, das ein Mensch mit Migrationsgeschichte haben kann in Deutschland. Dann haben wir beispielsweise Sylvine Anchard, eine schwarze Deutsche. Sie kam mit 17 Jahren aus Kamerun nach Deutschland. Sie ist in der CDU und da ist einfach auch die Frage, sie war die erste afrodeutsche Politikerin in einem Stadtrat in Freiburg. Wie ist ihr überhaupt der Einstieg gelungen und warum hat ihre politische Karriere dann aber keinen weiteren Drive bekommen? Und wir fragen nach, wie funktioniert das? Warum seid ihr aufgestiegen? Was habt ihr mitgebracht? Wie habt ihr euch eingebracht? Wo wurdet ihr gefördert? Aber wo wurdet ihr auch ausgebremst?
Die Tagung, die heißt ja Medienforum. Machen wir Journalistinnen und Journalisten da immer noch so viel falsch?
Also wir könnten einiges besser machen, sagen wir so. Es geht ja bei uns um die Frage, wie wir Gesellschaft abbilden, sowohl im Programm als auch im Personal, also bei dem eigenen Personal. Und was diesen Punkt betrifft, das Personal, da machen wir schon auch Fortschritte. Also wir investieren jetzt auch gerade als SWR sehr viel in den Nachwuchs. Und wenn wir auf das Programm schauen, da stellt sich doch die Frage, wer ist Protagonist, Protagonistin? Wer bekommt nur die Nebenrollen? Wer darf nur den Flüchtling spielen? Aber auch, wer steht hinter der Kamera? Wer macht Regie? Wer schreibt Drehbücher? Wer ist in der Redaktion und erteilt Aufträge? Es gab dazu eine Umfrage unter Filmschaffenden zu Diversität in der Branche. Da wurden Stereotype und Vorurteile beklagt und die betreffen im Übrigen nicht nur Menschen mit Einwanderungsgeschichte, sie betreffen auch Menschen mit Behinderung oder sie betreffen auch das Thema der sexuellen Identität.
Das heißt, da haben wir noch ordentlich Nachholbedarf. Ich bin, als ich mir den Flyer angeschaut habe, auf ein Panel auch besonders gestoßen. Das ist das allererste Panel, das stellt die Frage, was ist Deutsch? Warum diese Diskussion am Anfang?
Nun ja, wenn wir über Teilhabe sprechen, dann ist die Frage ja auch, wo sehe ich mich in dieser Gesellschaft und wie werde ich gesehen? Und gerade für die Jüngeren mit Einwanderungsgeschichte, die ja auch gerne so schön genannt werden, zweite, dritte Generation, ist das eine wichtige Frage. Es ist ihr Land, aber sie erfahren auch Ausgrenzung. Und das ist ein Spannungsfeld und diese Diskussion wird teilweise sehr intensiv geführt. Diese Menschen, die kommen selbst zu Wort und es wird nicht über sie, sondern mit ihnen gesprochen. Und sie erklären ihr Deutschsein. Und denn so sehen sie sich als Teil dieses Landes. Unser Fokus liegt, dass man miteinander ins Gespräch kommt. Aber auch zu zeigen, Menschen mit Einwanderungsgeschichte sind mittlerweile einfach fester Bestandteil dieses Landes. Sie gehören dazu in der Politik, in der Wissenschaft. Und deswegen ist es wichtig, dass man dann einfach auch sich an einen Tisch setzt und miteinander diskutiert.
In Deutschland einen Job zu bekommen, ist für Geflüchtete nicht einfach. Wenn man mal genau hinschaut, dann fällt außerdem auf, geflüchtete Frauen haben es oft besonders schwer. Entsprechend selten sind sie berufstätig. Das zeigt eine aktuelle Untersuchung. Woran liegt das? Utku Pasakaya ist der Frage nachgegangen.
Die 26-jährige Syrerin Rania Daha kam im Herbst 2015 nach Deutschland. Sie macht bei der Weißen Flotte in Heidelberg eine Ausbildung zur Bootsfrau, steuert ein 1000 PS starkes Schiff.
Wir müssen alles lernen hier. Wir müssen Maschine kontrollieren jeden Tag, wenn wir kommen auf dem Schiff. Wir müssen sauber machen oben an Deck. Danach habe ich gelernt, wie kann man festmachen oder schleusen, mit Tau arbeiten.
Im Juli hat sie ihre letzte Prüfung zur Bootsfrau. Danach steht das Kapitäninnenpatent an. Studien haben gezeigt, nach 5 Jahren in Deutschland hat die Hälfte der Geflüchteten einen Job oder eine Ausbildungsstelle. Das Beispiel der Syrerin Rania Daha ist aber nicht typisch. Denn bei geflüchteten Frauen läuft die Integration in den Arbeitsmarkt im Vergleich zu den Männern deutlich langsamer. Das ergab eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung IAB. Dr. Julia Kosiakova vom IAB.
Wir beobachten immer wieder diese Lücke zwischen geflüchteten Frauen und Männern. Sei das die Teilnahme an Sprachmaßnahmen oder berufsbezogene Maßnahmen, die Teilnahme am Arbeitsmarkt. In einer früheren Studie habe ich mit meinen Kolleginnen gezeigt, dass es oft durch fehlende Kinderbetreuung zu erklären ist, also gerade bei Frauen mit Kleinkindern.
Geflüchtete Frauen waren bereits in ihren Herkunftsländern weniger oft berufstätig als Männer. Befragungen zeigen allerdings, dass sich viele eine berufliche Tätigkeit wünschen. Julia Kosiakova plädiert dafür, berufsspezifische Sprachkurse anzubieten.
Frauen hilft das Gleiche wie für Männer. Sprache, Sprache, Sprache. Als erstes sind die Integrationskurse das Allerwichtigste.
Alle diese Maßnahmen müssten mit einer Kinderbetreuung begleitet werden. Studien haben gezeigt, dass Mentorenprogramme für geflüchtete Frauen die Chancen auf einen Start in den Job deutlich erhöhen. Ähnliche Erfahrungen schildert Mirsetta Haug. Sie ist Referentin bei der Evangelischen Kirche in Pforzheim und leitet dort einen interkulturellen Frauentreff.
Der Einstieg ins Berufsleben ist immer wieder ein Thema, weil die Frauen nachfragen, was kann ich denn tun? Ich finde es eben wahnsinnig wichtig, dass wenn die Frauen motiviert sind, dass man diese Karte nicht verspielt, sondern dass man sie da eben anpackt und ihnen zur Seite steht, weil es frustrierend sein kann, wenn man eigentlich möchte und man kriegt die Gelegenheit nicht oder niemanden, der einen auf Ideen bringt und auf Möglichkeiten aufmerksam macht.
Die Pandemie hat die Integration der Geflüchteten ausgebremst. Die Expertinnen hoffen, dass die Integration nach einem Ende der Pandemie wieder an Fahrt aufnimmt.
Und wenn Sie die beiden Expertinnen Julia Kosiakova und Mirzeta Haug ausführlicher über die Jobsuche von geflüchteten Frauen hören wollen, dann können Sie mal in die ARD-Audiothek schauen. Dort sprechen die beiden im aktuellen Podcast SWR Aktuell Mondial. Der größte Pflegedienst in Deutschland. Nee, das ist nicht die Caritas oder die Diakonie. Das sind die Angehörigen von Pflegebedürftigen. Also zum Beispiel eine Frau, die ihren geliebten Vater oder ihr Kind mit Behinderung zu Hause versorgt. Unbezahlt. Damit sie mal zum Friseur oder für sich selbst zum Arzt gehen kann, gibt es die sogenannte Verhinderungspflege. Dann kommt eine Vertretung für ein paar Stunden ins Haus. Das könnte aber bald nicht mehr einfach so möglich sein. Unvorstellbar für Anne Siebmann in Stuttgart.
Mund zu und schluck. Super. Kein Stress, Theo.
Anne Siebmann hält ihrem Sohn Theo eine Schnabeltasse an den Mund und hilft ihm beim Trinken. Der zierliche 19-Jährige hat strahlend blaue Augen und sitzt im Rollstuhl. Er kommuniziert viel, nicht mit Worten, aber mit Blicken und Lauten. Als Baby hatte Theo einen Herzstillstand und braucht seitdem rund um die Uhr Betreuung. Damit der streng getaktete Alltag funktioniert, nutzt die alleinerziehende Anne Siebmann die sogenannte Verhinderungspflege. Damit können pflegende Angehörige, wenn sie verhindert sind, eine Vertretung zahlen. Sollte der Arbeitsentwurf zur Pflegereform durchkommen, wäre das ein großes Problem für Sie.
Also ich konnte das überhaupt nicht glauben, dass man daran geht. Das so zu verkaufen, als wäre das ein wahnsinniger Sprung und als gäbe es mehr Geld. Und wenn man dann mal hinschaut, ist diese flexible Verhinderungspflege, also der Betrag, den man flexibel einsetzen kann, stundenweise gekürzt.
Durch die Verhinderungspflege ist Anne Siebmann momentan relativ flexibel. Sie kann ihrem Job in der IT-Abteilung eines Schulbuchverlags nachgehen und auch mal spontan zum Friseur oder einen Kaffee trinken gehen. Wenn Theo früher von der Schule heimkommt als seine Mutter, wird er von FSJlern betreut, etwa zweimal pro Woche. In den Ferien braucht er sogar den ganzen Tag Betreuung. Im neuen Konzept zur Pflegereform soll das Budget für die Verhinderungspflege drastisch gekürzt werden. Anne Siebmann könnte dann Theos Betreuung nicht mehr zahlen und müsste weniger arbeiten.
Ich will da gar nicht drüber nachdenken, weil mir das einfach Angst macht. Das ist ja auch existenzbedrohend.
So wie Anne Siebmann geht es vielen Familien mit einem behinderten Kind, sagt Jutta Pagel-Steidl. Sie ist die Vorsitzende im Landesverband für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung.
Wenn das so käme, wäre das schlichtweg ein Horror für alle Familien, die pflegen.
Der Arbeitsentwurf will den Familien als Ausgleich mehr Geld für Kurzzeitpflege zur Verfügung stellen. Aber das macht laut Jutta Pagel-Steidl keinen Sinn, denn viele Familien wollen ihr Kind nicht in eine stationäre Einrichtung geben. Und
gerade bei Kindern, Jugendlichen mit Behinderung und Pflegebedarf, da gibt es keine Plätze oder kaum Plätze. Und insofern wäre das wirklich ein Schuss nach hinten und eine Verschlechterung ohne Ende.
In dieser Legislaturperiode wurde über den Arbeitsentwurf nicht mehr abgestimmt. Doch Jutta Pagel-Steidl ist sich sicher, nach der Bundestagswahl wird das Ganze wieder ein Thema werden. Anne Siebmann versucht, optimistisch zu bleiben. Das Beste wäre, wenn die Verhinderungspflege bleibt, wie sie ist.
Wenn diese Möglichkeit nicht besteht, zu sagen, ich gehe heute Abend mal eine Stunde joggen, ich gehe ins Kino, ich gehe ein Bier trinken, dann kommt man einfach noch viel schneller an seine Grenzen. Und man ist sowieso immer am Limit. Und wenn es da keine Möglichkeit der Entlastung gibt, dann bricht dieses ganze mühsam aufgebaute System einfach zusammen.
Das EM-Fieber ist bei vielen zu Hause wieder ausgebrochen, bei mir zu Hause auch. Ich will jetzt trotzdem keine Spielverderberin sein, aber ich muss doch dennoch sagen, Experten sagen, bei solchen sportlichen Großevents kommt es immer wieder zu Menschenrechtsverletzungen. Ich habe deshalb mit der Frau gesprochen, die bei solchen Sportereignissen wie der EM genau hinschaut, Silvia Schenk. Sie arbeitet für Transparency International in Deutschland und war Mitglied im unabhängigen Menschenrechtsbeirat der FIFA. hat sie eigentlich als leidenschaftliche Sportlerin auch schon das EM-Fieber gepackt?
Ja, noch nicht so richtig. Ich habe so viel Arbeit im Moment, dass ich mich damit noch gar nicht ganz auseinandersetzen konnte. Aber das wird sicherlich kommen, wenn die ersten spannenden Spiele dann beginnen. Ich weiß nicht, die Vorrunde wird ja in Teilen wahrscheinlich nicht so spannend sein.
Wie geht's Ihnen denn, wenn Sie den Profifußball verfolgen? Können Sie den auch mit purer Freude noch genießen?
Also wenn richtig guter Sport geboten wird, genieße ich das immer. Wenn man sich dann die Begleitumstände anschaut, dann kommt es natürlich immer darauf an, was steht da im Hintergrund. Bei der EM dieses Jahr wird natürlich eine Rolle spielen, die Frage, wie geht es mit Corona? Gibt es irgendwo dann doch eine höhere Anzahl von Infektionen? Es wird ein großer Test sein, in den vielen Städten unter sehr unterschiedlichen Bedingungen mit kleinerer oder größerer Zuschauerzahl dieses Turnier stattfinden zu lassen.
Sie haben es gerade angesprochen, in verschiedenen Städten. Also wir sind dieses Jahr mit der EM in mehreren Ländern unterwegs, in England, Deutschland und auch in Aserbaidschan und Russland. Sind Sie denn zufrieden, wie bei der EM dieses Jahr auf die Menschenrechte geachtet wird?
Bei der Vergabe, die vor rund 7 Jahren stattgefunden hat, hat das Thema Menschenrechte bei der UEFA noch keine Rolle gespielt. Das hat sich geändert mit der Vergabe der Europameisterschaft 2024, die ja in Deutschland stattfinden wird. Dort wurden erstmals Menschenrechtskriterien schon in der Bewerbungsphase berücksichtigt. Jetzt in diesem Jahr muss man einfach schauen, Sie haben die zwei problematischen Städte ja schon angesprochen, St. Petersburg und Baku. Da muss man abwarten, wie das dort im Einzelnen abläuft.
Worauf ist Ihrer Meinung nach besonders zu achten bei den Spielen in Aserbaidschan und Russland?
Da können natürlich Sicherheitsfragen eine Rolle spielen. Die Frage, wie Sicherheitskräfte mit Fans umgehen. Wie wird mit LGBTIQ-Fans umgegangen? Dafür hatte es für die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland extra Sicherheitstrainings gegeben. Ich hoffe, dass das noch nachwirkt. Ansonsten ist das ganze Thema Menschenrechte ja eigentlich sehr viel mehr im Vorfeld einer solchen Veranstaltung zu beachten. Nämlich bei der Frage, wenn neue Stadien gebaut oder Umbauten durchgeführt werden, wie sehen da die Arbeitsbedingungen aus? Wenn Catering stattfindet, wo wird bestellt, welche Produkte kommen zum Einsatz? Menschenrechtsverletzungen in der Lieferkette sind ein ganz entscheidender Punkt.
Dann lassen Sie uns doch mal genau darauf schauen, was die Vorbereitungen für die EM 2024 angeht in Deutschland. Da sind Sie ja für Transparency International mit dabei. Wofür setzen Sie sich da ein? Was soll da anders als bei früheren Sportevents sein?
2024 soll es von den 10 Spielorten in Deutschland ein Menschenrechtskonzept geben. Jetzt im April und Mai hat es mit jeder Stadt zu dem Thema Nachhaltigkeit und Menschenrechte ein extra Gespräch gegeben. Da war ich auch jeweils mit dabei für die Stakeholder-Initiative, die wir haben. Es war sehr spannend zu erleben, wie unterschiedlich da die Ansätze sind. Da ist auch in Deutschland durchaus noch einiges zu tun, um sich wirklich klar zu machen, was heißt es denn, wenn man von der Vorbereitung an auf die Menschenrechte achtet. Also welche Produkte bestellt man? Wie sieht es auch in Deutschland mit den Arbeitsverhältnissen im Catering, im Reinigungsgewerbe, im Sicherheitsgewerbe aus? Die Frage, wird dort Mindestlohn gezahlt? Solche Dinge müssen auch in Deutschland dann berücksichtigt werden. Und da werden jetzt schon entsprechend die Vorbereitungen getroffen.
Wie optimistisch sind Sie, dass es zu keinen oder kaum Menschenrechtsverletzungen kommt?
Völlig kann man das ja nie ausschließen. Dann ist die nächste Frage, wie geht man damit um? Wie wird den Betroffenen geholfen? Findet Wiedergutmachung statt, Schadensersatz? Das gehört dann auch nochmal zu dem Gesamtkonzept dazu. Im Moment ist es so, dass der Sport in einem Lernprozess ist. Der Fußball ist da fast noch am weitesten weltweit, weil sich die FIFA 2016 auf den Weg gemacht hat und die UEFA im Grunde mit der Ausschreibung für das Turnier 2024 auch. Man muss wirklich ganz, ganz viele einzelne Schritte gehen, sich das genau anschauen. Deutschland wird 2024 ein gutes Testfeld dafür sein.
Gestern Abend wurde die belgische Nationalmannschaft in St. Petersburg ausgepfiffen, weil sie vor Spielbeginn auf die Knie gegangen ist, als Zeichen gegen Rassismus. Rassismus in Fußballstadien kommt vor und gar nicht so selten, sagt Silvia Schenk von Transparency International in Deutschland. Ich wollte von ihr wissen, wie sie es einschätzt, wie es um die Unterstützung für solche Aktionen gegen Rassismus steht.
Also der Fußball ist in dem Punkt eigentlich auch wieder, ich sag mal, flexibelsten. Wir wissen ja, das wird eine Rolle spielen in Tokio, wenn denn die Olympischen Spiele dieses Jahr stattfinden, dass das IOC dort sehr streng ist und keinerlei solche Protestkundgebungen oder auch, man muss gar nicht Protest sagen, es ist ja eigentlich ein Einsatz für Menschenrechte, akzeptieren will. Während die FIFA und auch der DFB in den vergangenen Monaten gesagt haben, wenn so etwas stattfindet und es wirklich darum geht, Werte positiv zu vertreten, sich für Menschenrechte einzusetzen, dann bestrafen wir die Spielerinnen und Spieler nicht.
Ich fand interessant zu lesen, dass in England vor kurzem ein Fan von Manchester City 3 Jahre Stadionverbot bekommen hat, weil er Spieler der anderen Mannschaft mit Affengesten nachgemacht hat.
Es hat schon solche Vorfälle gegeben, dass Bananen geworfen werden. Ist jetzt Gott sei Dank, glaube ich, einige Zeit her, dass es Affenlaute gibt. Wir haben auch in Deutschland Fans aus der rechten Szene, Hooligans, die sich dann auf den Rängen austoben. Wir haben aber auch sehr viele gut organisierte und sehr positiv eingestellte Fans. Wir haben ja gerade in den letzten Monaten gehört, dass die Fanorganisationen sich für Menschenrechte einsetzen. Also da gibt es ein ganz breites Spektrum. Und gerade die Reise jetzt in die vielen Länder ist ein Signal für Vielfalt. Und ich hoffe, dass das damit auch ein Stück weit nochmal dem Rassismus entgegenwirkt, den wir leider in allen Ländern nach wie vor haben.
Glauben Sie eigentlich, dass Fernsehwerbung in der Halbzeitpause etwas bewirken können? Also mit denen zum Beispiel die FIFA oder jetzt die UEFA oder der DFB sich auf die Brust schreiben, schaut mal, wir tun was für Vielfalt und Respekt im Fußball?
Also wenn das das Einzige wäre, was sie machen würden, wäre es sicherlich zu wenig. Es ist natürlich ein Stück Bewusstseinsarbeit auch für Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Fernsehgerät. Und dass denen nochmal bewusst wird, die Vielfalt auf dem Spielfeld, wenn wir uns darüber freuen, dass da ein Tor geschossen wird, egal woher die Person kommt, die das Tor schießt, die Vielfalt müssen wir eigentlich auch im Alltag akzeptieren. Aber wichtig ist natürlich auch, wie auch im Stadion selber gegen Rassismus vorgegangen wird. Auch dort gibt es ja dann eigentlich immer wieder Vorspielen bestimmte Aktionen, dass da Banner mit Respekt und anderem entrollt werden. Und es gibt Beobachter, die verteilt sind auf den Rängen und kontrollieren, ob dort Hassparolen gerufen werden, ob dort Rassismus stattfindet, damit man dann auch eingreifen kann.
Sie haben die Olympischen Spiele in Tokio schon angesprochen. Die starten ja gerade mal 2 Wochen nach der Fußball-EM. Ist man dort weiter oder hinkt man da dem Fußball hinterher?
Also die FIFA hat ein Menschenrechtskonzept. Soweit ist das IOC noch nicht. Das IOC will erst ein Menschenrechtskonzept jetzt erarbeiten, hat sich zumindest schon mal einen Bericht erstatten lassen, was dort alles beachtet werden müsste. Aber da fehlt es noch an der Umsetzung. Wichtig ist, dass das IOC mit der Meinungsfreiheit der Athletinnen und Athleten nach wie vor Probleme hat. Das muss man sehen. Die Frage, darf man sich für die olympischen Werte auch durch Gesten auf dem Podium einsetzen oder nicht. Das wird sicherlich zu Diskussionen während der Spiele führen, weil es einzelne Athletinnen und Athleten gibt, die sich da nicht den Mund verbieten lassen. Und was die Spiele selber in Tokio jetzt vor Ort betrifft, auch dort gibt es Migrantenarbeiter im Baugewerbe. Auch dort hat es Probleme gegeben, ähnlich wie sie immer wieder auch für Katar diskutiert wurden. Aber man guckt immer nur nach Katar und nicht zu einem Land wie Japan, dass dort die Migrantenarbeiter nicht so behandelt werden, wie wir das aus unserer Sicht für notwendig halten. Außerdem LGBTIQ, also Umgang mit Homosexualität, ist auch in Japan nach wie vor ein Thema. Also wir haben auch dort durchaus Fragen im Vorfeld gehabt, die Menschenrechte betreffen. Und das Frauenthema, Gender, also Gleichberechtigung, hat ja eine ganz große Rolle gespielt. Die eine Äußerung des früheren Vorsitzenden des Organisationskomitees hat ja zu seinem Rücktritt geführt, als er sich negativ über Frauen in Sitzungen geäußert hat.
Am Freitag vor einer Woche hieß es aus München, Kardinal Reinhard Marx räumt seinen Bischofsstuhl, wenn der Papst es denn für gut und richtig hält. Marx wollte mit dem Schritt zeigen, dass er als Bischof eine Mitverantwortung am Missbrauchsskandal der Kirche hat und bereit ist, das Feld zu räumen. Aber Papst Franziskus sagt, Marx soll bleiben. Was das für Konsequenzen haben könnte, kommentiert SWR-Kirchenkenner Ulrich Pick.
Auch wenn Kardinal Marx am Donnerstag zu Protokoll gab, er sei überrascht von der Antwort des Papstes, ganz so unwahrscheinlich war es nicht, dass Franziskus sein Rücktrittsgesuch ablehnen würde. Denn der Münchner Erzbischof hat in seinem Schreiben eigentlich doppelbödig argumentiert. Er stellte zwar seinen Posten zur Verfügung, unterstrich aber gleichzeitig, dass er sich weiterhin gerne mit aller Kraft und gutem Willen in der Kirche engagieren würde. Kein Wunder also, dass der Pontifex, der ja bei der Beurteilung des Missbrauchsskandals Marx sich teilt, darauf beharrt, dass ein Kardinal mit der bisherigen Arbeit fortfahren soll. Einen alternativen Posten kann oder will der Papst ihm offensichtlich nicht anbieten. Nun also muss Marx weitermachen. Das ist nicht besonders schlimm, birgt aber 2 erwähnenswerte Konsequenzen in sich. Erstens dürfte jetzt die gefühlte Spannung in der Deutschen Bischofskonferenz deutlich größer werden. Denn Marx Rücktritt war ja auch eine verdeckte Spitze gegenüber seinem Amtsbruder Wölki aus Köln, der trotz zahlreicher Rücktrittsaufforderungen an seinem Posten klebt und sich nach wie vor weigert, öffentlich über seine eigene Verantwortung zu diskutieren. Hier könnte der Wind rauer werden. Zweitens ist nach wie vor unklar, was Marx in seinen Positionen als aktueller Erzbischof von München und ehemaliger Bischof von Trier wirklich zu verantworten hat. Sollten Gutachten aus den beiden Bistümern unmissverständlich belegen, dass er klar belastet ist, würde sich die Entscheidung des Papstes, Marx im Amt zu belassen, als höchst problematisch herausstellen. Fazit: Es bleibt spannend und der Druck in der katholischen Kirche erhöht sich abermals.
Die Meinung und Einschätzung von Ulrich Pick aus der SWR-Redaktion Religion und Gesellschaft. Das Lieferkettengesetz soll 2023 in Kraft treten. Das hat der Bundestag am Freitag so beschlossen. Und endlich sagen die, die sich seit Jahren dafür einsetzen, dass deutsche Unternehmen darauf achten müssen, ob dort, wo ihre Ware herkommt, zum Beispiel fair bezahlt wird oder Sicherheitsstandards eingehalten werden. Was sagen Betroffene in Bangladesch dazu?
Anju Begum verspricht sich viel vom deutschen Lieferkettengesetz.
Sobald dieses Gesetz in Kraft ist, werden wir in der Lage sein, Mutterschaftsurlaub mit finanziellen Vorteilen in Anspruch zu nehmen, einschließlich Überstundenzuschlägen und anderen Erleichterungen. Wir wollen wirklich, dass dieses Gesetz umgesetzt wird.
Anju Begum ist eine mutige Frau. Sie ist 57 und arbeitet seit 12 Jahren in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka in einer Textilfabrik namens Jesus Fashion Limited. Sie hat sich mehrfach zur Betriebsratschefin wählen lassen, zuletzt vor 3 Monaten.
Wir sind mit vielen Schwierigkeiten konfrontiert. Die Fabrik hat nicht genug Arbeit, deshalb droht uns immer die Entlassung. Die Geschäftsleitung hat unsere Forderungen und ungelöste Probleme immer wieder aufgeschoben. Jetzt üben wir über die Gewerkschaften Druck auf den Fabrikbesitzer aus und allmählich erfüllt der Besitzer auch unsere Forderungen.
Sie konnte tatsächlich einiges erreichen für die Arbeiterin. Sauberes Trinkwasser, funktionierende Ventilatoren, damit die Arbeit auch jetzt in der Hitze erträglich ist und Notausgänge, die nicht mehr versperrt sind wie früher. Aber vieles lasse sich eben nicht so einfach durchsetzen, sagt sie. Dass es nun aber einen Hebel gebe, den man bei den deutschen Unternehmenskunden ansetzen könne, ändere viel, glaubt Anju.
Sobald dieses Gesetz in Kraft ist, können wir unsere Beschwerden den Käufern mitteilen, wenn sie uns besuchen. Dann werden sie auch erfahren, dass wir über das neue Gesetz informiert sind.
4,5 Millionen Menschen arbeiten in Bangladeschs Bekleidungsindustrie, die meisten von ihnen Frauen. Der Einsturz des Rana Plaza-Gebäudes vor 8 Jahren hat ein Schlaglicht auf die Zustände in den Textilfabriken geworfen. Mehr als 1100 Menschen kamen damals ums Leben. Seither sei einiges besser geworden, so die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GIZ. Es gebe neue Gesetze und sie würden auch durchgesetzt. Dennoch bleibt das Land vielfach hinter internationalen Standards zurück. Und deshalb weckt das neue deutsche Gesetz große Hoffnungen in Bangladesch. Auch bei Kalpona Akta, einer der bekanntesten Arbeiteraktivistinnen des Landes.
Um die Unternehmen hier richtig in die Verantwortung zu nehmen, ist so ein Lieferkettengesetz wirklich notwendig. Es gibt für uns als Gewerkschaft im Moment keine Handhabe, deutsche Firmen verantwortlich zu machen. Mit so einem Gesetz könnten wir die Unternehmen auch in Deutschland verklagen. Das wäre sehr, sehr hilfreich und würde ein neues Fenster öffnen für den Schutz der Arbeiterinnen.
It will be open a new window to protect workers.
Deutlich weniger begeistert sind jedoch die Fabrikbesitzer selbst, die aber nicht vors Mikro gehen wollen. Im Gespräch mit dem ARD-Studio Südasien sagte ein Manager, ihm sei alles andere als wohl mit dem neuen Gesetz, gerade weil die Klagemöglichkeiten für die Arbeitervertretungen deutlich erweitert würde. Zudem fürchten er und seine Kollegen, dass ihre deutschen Abnehmer nun Druck auf sie machen werden, noch mehr, als sie es ohnehin schon tun.
Jetzt jagt ein Sportereignis das nächste. Gerade hat erst die Fußball-EM der Männer begonnen und da steht schon das nächste Großevent an, die Olympischen Spiele. Am 23. Juli sollen sie in Tokio losgehen und mit dabei das olympische Team von Geflüchteten. Einer von ihnen lebt in Karlsruhe und ist dort Kanufahrer bei den Rheinbrüdern, Said Faslula, mit ganz schön kräftigen Oberarmen, wie Holger Kühner gesehen hat.
Said Fazlullah hämmert und klopft und er schreit ganz laut, aber niemand kann ihn hören. Geflohen aus dem Iran 2015 scheint der 28-Jährige in diesem wieder einmal entscheidenden Moment seines Lebens allein zu sein. Doch von Verzweiflung keine Spur. Fazlullah hat gerade per Videoschalte von IOC-Präsident Thomas Bach erfahren, dass er zu den Olympischen Spielen in Tokio darf.
Tokio 2020. Kanu, Said Fazlullah.
Dass man seinen Jubelausbruch nicht hören konnte, war die einzige Panne bei der Nominierung des Olympic Refugee Teams. Als sich Said Fazlullah das Video von der Bekanntgabe nochmal ansieht, ist ihm das fast peinlich.
Wenn ich jetzt nochmal nachschaue, bin ich richtig brutal, aber das kam alles raus, musste raus. Ich habe auf Tisch einfach ganz arg geschlagen, denke ich. Ich habe dann mega laut geschrien. Ja, sorry.
Fazlullah gehört nun zu einer Olympiamannschaft von 29 jungen Menschen, die aus ihrer Heimat flüchten mussten und die das Internationale Olympische Komitee nach Tokio schickt. Was wie ein Märchen aus Tausend und einer Nacht klingt, war für Said ein Wettlauf um Leben und Tod. Weil er sich bei der Kanu-WM 2015 vor dem Mailänder Dom fotografieren ließ, einem christlichen Gebäude, vermutete das iranische Regime, er sei oder er wolle den christlichen Glauben annehmen. Fazlullah wurde verhört. Vor der möglichen Todesstrafe flieht er über die Balkanroute nach Deutschland.
Ich war sehr, sehr erfolgreich. Ich hatte alles und mein Leben war ganz, ganz okay. Ich hatte Geld, ich hatte Wohnung, ich hatte Auto, ich hatte viele Freunde. Ich wollte nicht, ja, irgendwo flüchten und in ein anderes Land leben.
Said landet in Deutschland, wird von den Behörden befragt. Immer wieder Fingerabdrücke werden genommen. Der damals 22-Jährige wird nach Karlsruhe geschickt, ohne Familie, ohne Perspektive. Bis sich Kanu-Trainer Detlef Hofmann um ihn kümmert.
Als er dann aufs Wasser durfte, dann war er wirklich glücklich. Da ist er vom Wasser gekommen mit strahlenden Augen.
Sportlich ist der gebürtige Iraner längst ein Rheinbruder im gleichnamigen Kanuverein in Karlsruhe. Der Sport hat Zeit geholfen, sich zu integrieren. Schneller zu paddeln als andere reicht aber nicht.
Ich bin gläubig, habe ich natürlich auch mit Gott gebetet in den letzten Wochen, dass ich dabei bin. Und meine Mama hat auch ganz in Zeit gebetet. Und ich glaube, es ist das Schöne, wenn man gläubig ist, meiner Meinung nach. Und das beruhigt mich auch ja natürlich.
Said Fazlullah ist nun ein gefragter Mann, gibt Interviews, lacht und redet viel. Ein Gespräch schätzt er dabei besonders.
Ich rede immer mit Gott, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich am Abend im Bett liege, schließe ich meine Augen zu, dann rede ich halt einfach, wenn ich irgendwas brauche, wenn ich Hilfe brauche, wenn ich richtige Entscheidungen treffen muss, schon.
Eine Medaille wird Said Fazlullah in Tokio vermutlich nicht gewinnen, aber er ist dabei. Nicht für den Iran, nicht für Deutschland, sondern für das Olympic Refugee Team. Bei allem, was er durchgemacht hat, will er nicht nur hinterherfahren. Die Botschaft an seine Konkurrenten.
Aber hallo, ich bin auch gut.
Das war der SWR1 Sonntagmorgen. Ich bin Magdalena Knöller und ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Die Sonne spielt ja mit.